Change Management hat eben den Menschen komplett im Fokus und versucht, diesen Menschen auf dieses neue System vorzubereiten. Wenn ich mit Geschäftsführern spreche, wird Change Management irgendwo angesiedelt zwischen Voodoo, Hokus Pokus und ein bisschen Kommunikation. Bei strategisch wichtigen Unternehmensprojekten muss der Geschäftsführer selber ran. Wenn ich aktiven, sichtbaren Widerstand habe, habe ich bereits große Fehler gemacht. Also das mittlere Management ist so die gefährlichste Stakeholdergruppe in einem Projekt. Es ist wohl sehr wahrscheinlich damit zu rechnen, dass diese junge Generation vermutlich mehr Change Management benötigt bei Veränderungsvorhaben als wir vielleicht in unserem Alter.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 123C Podcasts, dem Podcast über digitale Transformation, Innovation und echte UnternehmerInnen-Insights. Heute spreche ich mit einem Mann, der seit über 15 Jahren im Maschinenraum großer Transformationsprojekte unterwegs ist. Er hat gesehen, was wirklich funktioniert und was Unternehmen Millionen kostet, weil sie es eben manchmal nicht ganz ernst genommen haben. Ich begrüße Thomas Burzer, Director of Strategic Consulting bei LeverX, einem der führenden SAP-Goldpartner Deutschlands. Herzlich willkommen im 123C Podcast, Thomas Burzer.
Hallo Harald.
Schön, dass du da bist. Bevor wir aber an die wirklich heißen Eisen gehen, will ich nicht den Berater, sondern den Menschen hinter dem Titel hören. Thomas, ganz ehrlich, wie bist du eigentlich ins Change Management reingerutscht? Und du hast dich ja nicht freiwillig in einen Maschinenraum gestellt, der manchmal wirklich laut, dreckig und politisch sozusagen wird. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das stimmt. Ich bin zu Change Management gekommen zu einer Zeit, als der ich das Wort noch überhaupt gar nicht kannte. Ja. Ja. Das heißt, ich war wie viele von uns Teil eines Projektes, eines technischen Projektes, einer ERP-Implementierung beispielsweise oder auch kleinere Veränderungsvorhaben und habe einfach immer wieder gesehen, dass Projekte hinter der Zeitschiene enden, dass man nach dem Go-Live eines Projektes noch erhebliche Investitionen in Korrekturen machen musste. Und all das hat mich einfach zum Nachdenken angeregt. Und ich habe versucht zu verstehen, wo die Gründe eigentlich dafür sind. Ja, gerade wenn man so im letzten Drittel eines Projektes ausgiebig testet, 2 Monate später dann live geht und dann irgendwie nochmal 10% des Projektvolumens in Korrekturen investieren muss, hat mir einfach zu denken gegeben. Und ich wollte einfach versuchen zu verstehen, wieso. Und so bin ich quasi zwangsläufig zum Thema Change Management gekommen.
Okay. Du bist bei LeverX beschäftigt. Kannst du kurz erklären, was LeverX macht? Ihr seid ja SAP Goldpartner. Was ist so euer Fokus auf welche Projekte?
Ja, wir sind sehr breit aufgestellt. Mhm. Wir sind ungefähr 2.500 Mitarbeiter groß. Hauptsitz ist in Miami in den USA. Unsere Wurzeln liegen im SAP PLM-Bereich. Mhm. Also wir sind eigentlich im Grunde ein klassisches SAP-Beratungshaus. Wir sind Goldpartner und ein bevorzugter Implementierungspartner auch der SAP. Wir sind in den USA groß geworden und haben jetzt interessante Nearshore-Konzepte in den letzten Jahren hier etabliert in Europa, aber auch in der asiatischen Region. Und ich verantworte den Bereich, man könnte schon sagen, non-SAP. Ja, das heißt, ich bin das Gegenstück zu all meinen Kollegen. Alles, was die Projektsicherheit darstellt, umfasst, wie zum Beispiel Change Management, liegt in meinem Verantwortungsbereich. Ja, darüber hinaus sind wir auch sehr stark im Support. Das heißt, wir machen nicht einfach Support wie viele unserer Mitbewerber, sondern wir machen wirklich Support State of the Art und bieten unseren Kunden maximale Transparenz in Richtung Performance-Qualität, Performance- und Service-Qualität, so dass Entscheider jederzeit auch darüber Auskunft geben können in Real Life, wo habe ich zum Beispiel eine permanente oder eine temporäre Unterbesetzung. Das heißt, das Thema Reorganisation, Restrukturierung von IT-Organisationen und Veränderungsbegleitung liegt in meinem Aufgabenbereich und ein Großteil meiner Kollegen verantwortet den SAP-Bereich und dort auch sehr breit. Klassischer ECC-Support noch. Wir machen sehr viele SAP S4-Migrationen, sind aber auch sehr stark in der Entwicklung, in der BTP-Entwicklung.
Was mich ja wirklich interessiert, du hast ein Hobby, das gar nicht sozusagen, das eigentlich nicht in das Klischee von Change Management reinpasst oder von Transformation. Du sammelst Kupferstiche aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Gerade einer so wie du, der vom Wandel lebt, hat ausgerechnet mit einer Kunst zu tun, in der es keine Steuerung Z-Taste gibt und wo auch jede Linie sitzen muss. Was lehrt dich eigentlich so ein 400 Jahre alter Kupferstich über Geduld, Präzision und Verantwortung? Warum machst du das?
Genau, also ich sammle grundsätzlich Antiquitäten, unter anderem Kupferstiche. Das ist wahr. Und der Kupferstich ist quasi der Vorläufer der Fotografie. Das heißt, auch da haben wir einen Wandel, ja, einen 300- oder 400-jährigen Wandel. Und was mich ein Kupferstich sicherlich lehrt, ist zum einen, dass man sehr präzise arbeiten muss, sehr genau arbeiten muss und natürlich ein solcher Kupferstich sehr gut vorbereitet werden muss, weil es eben sehr viel Zeit bedarf, einen Kupferstich je nach Komplexität fertigzustellen. Und ein kleiner Fehler gegen Ende kann das gesamte Werk zunichte machen. Ja? Mhm. Und irgendwo könnte man das auch übertragen auf unsere heutige Projekterfahrung, Projektlandschaft.
Mhm. Das ist spannend. So ein Kupferstich überlebt ja 400 Jahre im Endeffekt, kann man sagen. Ne? Und ein Etui-System maximal 4 Jahre, wenn überhaupt. Ne? Also das ist schon sehr spannend, dass das sozusagen das alte Bewährte schon sehr lange sozusagen am Markt dann definitiv ist und dass man auch immer Freunde findet, die das auch sammeln.
Das ist so.
Also halten wir mal fest, ein Mann, der Präzision liebt und beruflich täglich erlebt, wie unpräzise eigentlich mit dem Menschen in Veränderungen umgegangen wird. Und jetzt kommen wir auch zum größten Irrtum vieler Unternehmer. Technik ist ja an und für sich selten das Problem. Meistens sind es die Menschen. Und genau deshalb wird der Change Management so in vielen Firmen oft falsch verstanden. Ich habe es schon im Intro erwähnt, du hast den Satz gesagt, Projektmanagement bereitet das System vor, Change Management bereitet die Menschen vor. Da liegt ja auch der Unterschied zwischen Go-Live und der Bauchlandung. Was glaubst du, warum kapieren denn so viele Unternehmer diese Trennung bis heute nicht, obwohl genau dort wirklich die teuersten Fehler liegen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also Change Management bereitet die Menschen auf das System vor. Ja, also ich möchte gleich nochmal ganz kurz ausholen. Projektmanagement fokussiert sich ja auf die Abarbeitung irgendwelcher To-Dos, ja, gemäß Projektplan. Und Change Management hat eben den Menschen komplett im Fokus und versucht, diesen Menschen auf dieses neue System vorzubereiten. Und Change Management ist älter als das Projektmanagement. Projektmanagement wurde in den 1953er Jahren in den USA, ich glaube, im militärischen Bereich geprägt. Change Management, ich glaube, 20 Jahre ungefähr davor. Und es wird heute angesiedelt, wenn ich mit Geschäftsführern spreche, wird Change Management irgendwo angesiedelt zwischen Voodoo, Hokuspokus und ein bisschen Kommunikation. Aber es ist weitaus mehr als, gemeinsame Pizzaabende und die Feier zum Go-Live. Es ist weitaus mehr. Es ist, viele reduzieren es auf Kommunikation. Das ist ein Trugschluss. Das ist ein großer Fehler. Viele Menschen, mit denen ich spreche, können es nicht greifen. Es ist für sie nicht greifbar. Und manchmal höre ich dann auch sehr selten Dinge wie, man versucht ja, aktiven, sichtbaren Widerstand zu managen. Ja, das ist absolut richtig. Aber wenn ich aktiven, sichtbaren Widerstand habe, habe ich bereits große Fehler gemacht. Ja? Das heißt, Change Management bietet mir viele Werkzeuge, die alle empirisch, wissenschaftlich basiert sind und getestet worden sind. Es sind quasi über 100 Jahre alte Best Practices, die nie outdated sein werden, weil die menschliche Psyche einfach relativ stabil ist, sage ich mal. Ja, sie verändert sich kaum. Und deswegen reagieren auch Menschen unabhängig von der Kultur, vom Land, wo sie leben, immer gleich auf Veränderungen. Mhm. Ja. Und was ich jetzt eben noch anfügen wollte, ist, ich sagte ja gerade eben, dass viele dann das oder einige es reduzieren auf das Managen von aktivem Widerstand. Aber Change Management bietet eine Fülle an Instrumenten, an Hunderten von Instrumenten, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Mhm. Ja. Und im Prinzip ist es, ich sag mal so, ist es quasi, wie involviere und wie informiere ich Menschen richtig über das Veränderungsvorhaben. Mhm. Ja? Und das ist viel wichtiger. Und wenn ich das richtig mache, dann habe ich große Chancen, dass es erst gar nicht zu aktivem und sichtbaren Widerstand kommt.
Mhm. Du hast gerade vorhin ein lustiges Beispiel im Nebensatz erwähnt, nur gemeinsam essen gehen. Das ist kein Prozess. Also bestellen wir mal eine Pizza und dann wird das Change Management im Großen und Ganzen erledigt. Wann wird ein Change so zur Alibi-Show definitiv? Ja? Ist das irgendwie so in den Unternehmern so drinnen, dass man sagt, okay, man trifft sich am Abend zum Pizza-Essen und das war's und damit haben wir den Change-Management-Prozess irgendwie angesetzt?
Ja, das ist dieses Pseudo-Change-Management und das Pseudo-Involvieren von Menschen, von Mitarbeitern. Ja. Ja, natürlich gehört der Pizza-Abend dazu und natürlich gehört das Glas Sekt oder das Glas Bier zum Kickoff dazu. Ja. Aber es ist ein Bruchteil dessen. Es ist weniger als 1% zweier wichtiger Maßnahmen, ja, die notwendig sind, um ein Projekt letzten Endes in den Erfolg zu führen über die Ziellinie.
Ich habe es in der Intro schon erwähnt, 70% der meisten Transformationsprojekte scheitern oder verfehlen ihre ursprünglichen definierten Ziele. Es gibt viele Studien, wie die von Porsche Consulting zum Beispiel. 70% ist schon recht viel. Wenn ein Chirurg eine Erfolgsquote von 30% hätte, würde keiner mehr in seine Praxis gehen. Sind diese 70% wirklich gescheitert oder waren sie schon vor dem Kick-off verloren? Was glaubst du?
Ja, also es gibt Studien, die gehen sogar noch höher, noch 80-90%. Okay. Ich glaube, man muss hier sehen, man müsste auch definieren, wann ist ein Projekt als gescheitert anzusehen. Und da werden wir auch unterschiedliche Antworten erhalten. Ich denke, wenn die Akzeptanz nach dem Go-Live sehr niedrig ist und Menschen dann dennoch versuchen, alte Workarounds und Prozesse zu finden und zu leben, wenn ich weit über Budget bin und hinter der Timeline und die Prozessqualität so schlecht ist, dass man damit nicht arbeiten kann, dann ist ein Projekt sicherlich als gescheitert anzusehen und das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor.
Aber es werden viele Projekte gestartet, wo man eventuell die meisten im Raum schon wissen, das Ding wird scheitern. Warum passiert das?
Genau. Also tatsächlich werden die meisten Fehler vor dem Kickoff gemacht. Ja? Mhm. Der Kickoff ist ein formeller Akt, der einen Schalter umlegt bei den Menschen und quasi zeigt, jetzt beginnt die Veränderung. Davor ist aber sehr viel Arbeit zu tätigen. Ja? Ich sage immer so, im Kickoff darf es keine Überraschungen mehr geben. Es ist einfach ein formeller Akt. Und alle Informationen, alles Wichtige muss vorgeklärt werden. Und ich werde oft gefragt, wann fange ich denn mit Change Management an im Projekt? Ich sage immer, wenn die Idee im Kopf entsteht, dann ist er genau der richtige Zeitpunkt. Ja? Dann muss man mit der Geschäftsführung, mit den Entscheidern an einer Vision und Mission arbeiten. Was ist der Zweck dieser Veränderung? Ja? Wie bereit ist meine Organisation? Welche Barrieren muss ich abbauen, damit die Veränderung erfolgreich wird? Ja? Wie verändert sich der Arbeitsalltag von bestimmten Stakeholdern, von bestimmten Menschen im Unternehmen? All das muss ich davor klären. Und das ist ganz wichtig. Ich nenne das das Bauen eines Fundamentes. Und zum Kickoff steht das Fundament. Ja? Das hat den großen Vorteil, wenn ich dieses Fundament baue, was bei großen Projekten aus Hunderten von Einzelaktivitäten besteht, ich mit einem positiven Vorzeichen starte nach dem Kickoff. Das heißt, die Menschen sind neugierig, es ist eine gute Stimmung da, sie sind motiviert und sie geben dem Ganzen eine Chance. Ja, und sie sind bereit, es positiv zu begleiten. Und das ist der Vorteil, wenn ich dieses Fundament baue. Und das ist ganz wichtig, diese Arbeit geschieht vor dem Kickoff. Und wir wissen, das ist vielleicht jetzt Lehrbuch oder mein persönliches Lehrbuch, meine persönliche Erfahrung, die Praxis sieht leider oftmals etwas anders aus.
Hat im Unternehmen überhaupt jemand sozusagen den Mut, das Projekt vor dem Kickoff zu stoppen, wenn die ganzen Warnlampen schon rot leuchten? Gibt es das überhaupt oder... Oder wenn der Prozess schon passiert ist, drückt man es einfach durch und macht es halt einfach, damit es endlich fertig wird?
Das Projekt vor dem Kickoff zu torpedieren, zu stoppen. Ja. Ich persönlich habe schon Kickoffs erlebt. Da war ich Zuschauer, habe das Projektmanagement begleitet und gecoacht, wo der Kickoff quasi wirklich im Kickoff das Projekt nahezu torpediert wurde. Es sind Personen aufgestanden und haben sich dagegen ausgesprochen. Okay. Und ich habe das Mandat kurz vorm Kickoff erhalten und ich wusste, dass davor die Menschen nicht vorbereitet wurden auf diese Veränderung. Das heißt, alle Neuigkeiten über diese Veränderung wurde im Kickoff mitgeteilt und da waren einige wenige so mutig, sind aufgestanden und haben das Ganze, ja, ich will nicht sagen zu Fall gebracht, aber sehr viel Verunsicherung und Verwirrung gesorgt und das hinterließ dann doch schon Spuren. Ja, also die Motivation war nicht so hoch, wie man sie sich gewünscht hätte und die Leute waren gefühlt weniger ambitioniert. Ja, und es war einfach eine schlechte Stimmung da. Mhm. Und das gerade zum Kickoff sollte nicht der Fall sein.
Mhm. Aber gibt es so etwas wie ein Frühwarnsystem, wo du sagst, okay, so drei Signale, bei denen du heute reflexhaft sagst, stopp, wir müssen jetzt neu ran, sonst gibt das Projekt. Gibt es irgendwelche so ein Frühwarnsystem?
Ja, also ich mache natürlich eine Abfrage bei Unternehmen. Ja. Was habt ihr denn vor dem Kickoff alles gemacht? Ja. Habt ihr so einen Change Readiness Check gemacht? Ja. Habt ihr die betroffenen Mitarbeiter in Stakeholder Gruppen eingeordnet? Wen muss ich sehr eng begleiten? Wer will informiert bleiben? Wen muss ich zufrieden halten? Wer sind meine Influencer? Und noch viele andere Maßnahmen. Wenn das nicht passiert ist, ist das schon eine Warnung, dass das Projekt nicht optimal laufen wird und man sehr wahrscheinlich gleich zu Beginn in einer Designphase, wo zum Beispiel Prozesse definiert werden mit Mitarbeitern, sehr wahrscheinlich schon nicht die optimale Prozessqualität definieren wird, weil man Mitarbeiter schon verärgert hat. Mhm. Ja? Wenn ich meine Stakeholder nicht kenne, und sie nicht gruppiert habe, dann laufe ich auch Gefahr, dass ich zum Kickoff auch die falschen Menschen einlade oder die wichtigen Menschen nicht einlade, ja. Und du hast ja so ein bisschen den Widerstand angesprochen, sichtbaren Widerstand. Naja, Widerstand mache ich erst sichtbar, wenn ich mit Menschen rede und mit denen arbeite. Wenn das aber nicht passiert ist, dann ist es ein unsichtbarer Widerstand und das ist auch der gefährlichste Widerstand. Das heißt, ich frage in der Regel ab, welche Aktivitäten habt ihr vor dem Kickoff gemacht? Und in der Regel hört man da nicht so viel und dann sage ich, Achtung, diese und diese Risiken stehen euch sehr wahrscheinlich bevor.
Damit landen wir bei einem Thema, das wirklich in jedem Projekt mitschwingt und auch fast nie offen besprochen wird, die Führung. Und vor allem die Frage, wie viele Führungskräfte eigentlich nur Feigenblätter sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn die Führung das nicht trägt, fällt alles, egal wie gut der Berater ist oder wie hübsch die Folien sind, egal wie das Methodenpaket aufgesetzt ist. Wie viele Sponsoren, glaubst du, sind eigentlich nur Feigenblätter, also Namen auf den Folien, die eher als Alibi herhalten und falls es später kracht? Wie was deiner Erfahrung mit den vielen ganzen Changement-Prozessen, wie siehst du denn das?
Leider ganz viele.
Also doch.
Leider ganz viele. Und das ist gar kein Vorwurf an die Führungskräfte, an die Sponsoren. Der Sponsor hat ja eine ganz wichtige Aufgabe. Also er selbst, und das ist vielen Sponsoren gar nicht bewusst, ist der einer der größten Erfolgsfaktoren im Projekt. Ja. Die Menschen neigen dazu, nach oben zu schauen, wie verhält sich denn die oberste Führung wie steht sie zum Change? Mhm. Ja? Ich sehe sehr oft, dass der Sponsor, wenn diese Rolle überhaupt richtig belegt ist, oftmals schickt der Sponsor doch jemanden vor und sagt, du bist jetzt Sponsor. Das ist ein Fehler. Nein. Mhm. Es muss, bei strategisch wichtigen Unternehmensprojekten muss der Geschäftsführer selber ran.
Okay.
Ja, und ein großer Fehler, viele verstehen das, aber dann machen sie den nächsten Fehler, sie zeigen sich zum Kickoff und zum Go-Live. Mhm. Ja, dabei hat der Sponsor eine aktive Rolle. Das heißt, er muss, wenn es eine gute Vision und Mission gibt, ist es seine Aufgabe, diese Vision und Mission zu transportieren über unterschiedliche Kommunikationskanäle. Mhm. Ja, in einer Sprache, in der die betroffenen Stakeholder sie verstehen. Mhm. Das heißt, jemand, der für die Sauberkeit der Produktionshalle verantwortlich ist, muss die Vision genauso verstanden haben wie ein Abteilungsleiter Einkauf. Das ist einfach so. Und die Aufgabe des Sponsors ist es unter anderem, diese Vision immer wieder zu transportieren und die Unterstützung des Projektes wirklich auch aktiv einzufordern. Ja, er ist Taktgeber, er ist Vorbild und er muss sichtbar sein, immer und immer wieder. Er ist Teil einer sogenannten Führungskoalition. Und ich sagte am Anfang, es ist kein Vorwurf, wenn da Fehler passieren, überhaupt nicht. Die wissen das ja gar nicht. Woher sollten sie das auch wissen? Also ich kenne wenige Geschäftsführer, die auch Change-Management-Experten sind. Aber dafür gibt es Change-Management-Experten und da muss man sich eben coachen lassen. Und das ist die Aufgabe eines guten Change-Managers, auch den Sponsor zu coachen, Kommunikation vorzubereiten, ihn an die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt musst du das kommunizieren, jetzt musst du das kommunizieren und das auf diesem Wege. Jetzt solltest du bei diesem Meeting dabei sein, jetzt brauchen wir ein Townhall-Meeting und so weiter und so fort.
Aber es wird ja viele Sponsoren oder Geschäftsführer geben, die sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Berater, der soll das alles lösen und ich bin dann wieder außen vor. Passiert das nicht oft?
Doch, das passiert ganz oft. Also es ist ja schon mal ganz gut, wenn ein externer Berater zur Hilfe geholt wird. Okay. Ich sehe oftmals sogar den Fall, dass der Projektmanager die Aufgabe bekommt. Genau. Das heißt, er soll halt den Projektplan abarbeiten, dafür sorgen, dass die technische Implementierung einwandfrei vorangeht und erfolgreich durchgeführt wird. Auf der anderen Seite soll er aber auch noch Change Management Experte sein und die Kommunikation so ein bisschen nebenher machen. Ein großer Fehler. Ja, also die schlechteste Art der Kommunikation, die es gibt, ist, wenn sie zentralisiert aus dem Projektmanagement herausgeht.
Mhm. Du hast schon jetzt mehrmals angesprochen, die zweite Management-Ebene, die er auch mitziehen muss. Das mittlere Management ist ja oft der Bereich, der sozusagen unterschätzt wird, das Sinn des Wortes, und oft zwischen den Stühlen sitzt. Warum versagen denn so viele Transformationsprozesse genau auf dieser Ebene? Ist es so, weil der Sponsor, der Geschäftsführer sagt, du Projektmanager oder du Manager aus der mittleren Management-Ebene, mach das jetzt für mich und ich muss mich nicht mehr darum kümmern? Oder warum ist das definitiv so? Aber es hängt ja wirklich sehr, sehr stark auch vom mittleren Management ab, oder?
Ja. Also das mittlere Management ist so die gefährlichste Stakeholdergruppe in einem Projekt.
Wenn die nicht wollen, dann passiert gar nichts, ne?
Wenn die nicht wollen, dann passiert gar nichts. Das Problem ist, dass das mittlere Management Menschen beeinflussen.
Yeah.
Ja. Und wenn die gegen etwas sind, wenn die gegen ein Projektvorhaben sind, dann beeinflussen sie ihre Mitarbeiter und dann haben wir eine ganz große Gruppe, die gegen das Projekt ist. Ja. Wichtig ist es hierbei, die Ursachen zu beleuchten.
Yeah.
Wieso das eigentlich so ist. Und dazu muss man ein bisschen ausholen und sich fragen, wieso entstehen denn überhaupt solche Widerstände? Und gerade beim mittleren Management haben wir die Widerstandsursachen im Bereich Angst vor Prestigeverlust, ja, Angst, einen Expertenstatus zu verlieren. Das heißt, die mittleren Manager sind oftmals Experten, genießen eine gewisse Prestige und jetzt kommt ein System, jetzt kommt ein neuer Prozess, der macht eine gewisse Kontrolle überflüssig. Mhm. Das macht jetzt ein System. Es wird jetzt automatisiert. Mhm. Und das verursacht Ängste. Angst vor Prestigeverlust, Angst vor Kontrolleverlust, Angst vor Machtverlust. Ja. Und wenn das nicht transparent kommuniziert wird aus der Reihe des Sponsors an das mittlere Management und wenn nicht aktiv eingefordert wird, dass das Projekt positiv zu unterstützen ist, dann entstehen solche unsichtbaren Widerstände, ja, und die Beeinflussung ganzer Gruppen. Und das ist hochgefährlich.
Was sagst du, wenn ein Vorstandsvorsitzender oder ein Vorstand zu dir kommt und sagt, okay, ich muss zwar den Change-Management-Prozess verantworten, aber ich delegiere es wirklich an das mittlere Management runter. Was sagst du denen dann in deinem Gespräch, in der Beratung? Das können sie sich wünschen oder es wird nicht funktionieren? Oder wie gehst du an das Thema ran?
Also wenn ich die Vorstandsebene berate, die Geschäftsführung, das Steering-Committee berate und eine solche Sache sehe, würde ich gleich einige Risiken auf den Tisch legen, transparent auf den Tisch legen und sagen, in welche Risiken man da sehr schnell reinfahren wird.
Welche sind das?
Naja, zu kommunizieren ist mehr als einfach nur eine E-Mail rauszuschicken. Ja. Und okay. Das ist wirklich so. Also es müssen ja der Informationsinhalt, die Qualität und das richtige Kommunikationsmittel müssen einfach übereinstimmen. Mhm. Ja. Und der Absender muss auch noch dazu passen. Mhm. Und wenn all das stimmt und wenn die Nachricht, die Message, die ich kommunizieren will, auch wirklich einen Sinn hat, eine Sinnhaftigkeit hat, dann gibt es eine Chance, dass der Empfänger dieser Nachricht wirklich dem Ganzen eine Chance gibt. Ja, also auch darüber nachgibt und das Ganze verinnerlicht. Mhm. Ja, aber so werden ja die meisten Kommunikationen, die ich im Unternehmen sehe, gerade wenn sie zentralisiert aus dem Projektmanagement hervorgehen, ja selten angegangen. Ja, da schickt der Projektmanager alle 4 Wochen mal einen Status an die gesamte Belegschaft und das war's. Mhm. Das ist 1% der Kommunikation, ja, die zu tun ist. Mhm. Und in großen und komplexen Projekten kann der Kommunikationsstopp des Change Managers also durchaus eine Vollzeitstelle in Anspruch nehmen. Mhm. Ja. Und das kann der Projektmanager gar nicht stemmen. Ja. Mhm. Das heißt, man muss hier schon rechnen mit einer Qualität, die sehr gering ist, was die Kommunikation angeht, wo sehr viele Fehler passieren. Der Projektmanager hat in der Regel auch nicht die Zeit, Stakeholdergruppen zu managen und Kommunikation, also eine Nachricht, in die verschiedenen Sprachen der Stakeholdergruppen zu übersetzen. Ja? Da braucht es einfach eine gewisse Erfahrung. Mhm. Ja? Allein im Umgang, generell im Umgang mit, wie begleite ich Menschen bei einer Veränderung, mhm. ja, die Zeit ist überhaupt gar nicht da. Der Mann hat einen Job oder die Frau hat einen Job, mhm. Quasi sicherzustellen, dass die technische Implementierung erfolgreich ist. Mhm. Ja. Den Menschen mitzunehmen, das sollte man auch Experten überlassen, genauso wie man das Projektmanagement auch erfahrenen Projektmanagern überlässt. Ja.
Aber du hast es schon mal angesprochen, jetzt die Zeit. Unterschätzen nicht viele Unternehmer den Zeitaufwand, den sie dafür nutzen müssen. Viele sagen, okay, das schaffe ich in 3 Monaten, damit das Ding erledigt, und ich brauche vielleicht einmal in der Woche ein Meeting oder einmal im Monat, damit das Ding erledigt. Aber der Zeitfaktor ist ja definitiv ein Riesenthema, oder? Dass sie sich auch damit beschäftigen müssen, wirklich Zeit zu investieren in das Thema. Wie siehst du das in deinen Projekten?
Zeitfaktor, also im Bereich Change Management. Genau. Ja, also viele haben ja Angst, Change Management überhaupt richtig und vollumfänglich einzusetzen im Projekt, weil ich höre ganz oft das Argument, das sprengt mein Budget. Was man nicht vergessen darf, ist, dass das Change Management in der Regel einen Bruchteil des gesamten Projektvolumens einnimmt, mhm. aber die größten Erfolgsfaktoren birgt. Mhm. Ja? Mhm. Und ich mit Change Management die Möglichkeit habe, die größten Risiken von Anfang an zu minimieren und komplett mhm. aufzulösen. Mhm. Und es gibt auch kein richtiges Blueprint für ein Change-Management-Vorhaben im Rahmen eines Projektes, weil das recht unterschiedlich ist. Ich sage, man kann mit sehr wenig sehr viel machen. Mhm. Ja, und es hängt ja immer, also das Volumen der Maßnahme, die ich definiere mit Kunden, hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Mhm. Ja, von der Dringlichkeit des Projektes, von der Komplexität des Projektes, vom Projektbudget natürlich. Man kann auch mit wenig Budget sehr viel machen. Ja. Man kann auch Fokuspunkte setzen wie Führung, Fokus Kommunikation, Führung, Fokus Enablement. Ja. Also man kann, es hängt eben von sehr vielen Faktoren ab. Man kann nicht sagen, Change Management ist immer groß und immer sehr, sehr teuer und sehr aufwendig. Das ist nicht der Fall. Es hängt von vielen Faktoren ab. Anzahl der betroffenen Mitarbeiter, ja, Unternehmensgröße. All solche Dinge haben Einfluss auf die Maßnahme, die ich zusammen mit Kunden definiere.
Du hast gerade angestellt, Unternehmensgröße. Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja oft im Mittelstand zu Hause. Dort ist ja Change Management vielleicht auch ein Luxusproblem. Dort geht es eher um Überlebensfragen. Mhm. Es zählt ja nicht die schönste Folie, sondern die Margen, die Produktivität, die Lieferfähigkeit und so weiter und so fort. Was ist der große Unterschied beim Change Management im Mittelstand gegenüber den großen Konzernen? Mhm. Können die das überhaupt machen, wenn die jetzt angenommen nur, es gibt auch Mittelstände, die nur 10, 15, 20 Mitarbeiter haben oder ein paar hundert. Ne? Was ist da der Unterschied?
Mhm. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Ja. Der erste Unterschied ist, dass man es auf jeden Fall machen sollte, und zwar also eher noch bei mittleren Unternehmen als im Konzern, weil wir im Mittelstand oftmals Mitarbeiter haben, die sehr lange dort sehr lange arbeiten. Mhm. Mhm. Und wir kennen alle diesen Spruch, das machen wir schon seit 20 Jahren so. Das haben wir in einem Konzern etwas weniger, weil dort einfach die Fluktuationen und die Mitarbeiterbindung etwas geringer ist. Das heißt, die Bereitschaft, sich zu verändern und vor allem sich groß und wirklich signifikant zu verändern, ist im Mittelstand eher weniger ausgeprägt. Mhm. Und die Beobachtung ist die, dass sich im Mittelstand eher einen unsichtbaren, passiven Widerstand habe, ja, dass sich passiv einfach äußert. Und nicht aktiv und sichtbar. Und das ist ja der gefährliche Widerstand. Ja, das heißt eben, Change Management bietet mir Maßnahmen, passiven oder zumindest unsichtbaren Widerstand sichtbar zu machen. Und gerade in mittleren und kleinen Unternehmen ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und was sich gerade diese mittleren Unternehmen, kleinen Unternehmen sicherlich nicht leisten können, ist einfach in große Risiken reinzulaufen. Dort sind die Budgets eben etwas kleiner als in einem großen Konzern. Das heißt, ein Fehler dort kann zu wirklich zu großen Schaden führen, zu großen finanziellen Schäden führen. Ja, wenn ich am Ende nach dem Go-Live einfach eine Prozessqualität habe, die so realitätsfern ist, dass ich damit nicht arbeiten kann, dann ist das ein Hinweis, dann ist das unbedingt ein Hinweis darauf, dass man Change Management dort sogar vielleicht eine Nummer ernster nehmen sollte als im Konzern. Mhm.
Aber ich möchte zu einem Punkt kommen, über den keiner gerne spricht. Im Mittelstand ist der größte Change-Blocker ja oft nicht der Markt, vielleicht das Team, haben wir schon kurz angesprochen, vielleicht auch nicht das Budget, sondern der Chef, der Gründer, der Patriarch, der Unternehmer, der sagt, okay, ich mache das so, wie ich möchte. Warum ist eigentlich der Eigentümer meistens oft das Problem in so mittelständischen Unternehmen? Wie geht man an den heran? Ist es nicht oft passiert, dass der dir gesagt hat, okay, schön, dass du da warst, Thomas, aber im Endeffekt, das war's und wieder schauen. Ist das schon passiert, dass er dich dann sozusagen ein bisschen sehr nett rausgeworfen hat?
Ja, ich hatte erst kürzlich ein Gespräch mit einem Unternehmensinhaber eines mittleren Unternehmens mit 280 Mitarbeitern. Und es ging um die Einführung von KI im Unternehmen zur Produktivitätssteigerung. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Aber da waren große Vorbehalte seitens der Geschäftsführung, weil man einfach Angst hatte, dass man Mitarbeiter so überfordert und so ängstigt und so vielleicht auch verärgert, dass diese vielleicht sogar abwandern. Ja? Und was sich Unternehmen mittlerer Größe ja noch weniger leisten können als ein Konzern, ist eben die Abwanderung von Top-Fachkräften. Mhm. Ja? Und das ist tatsächlich ein Problem. Also ich konnte seine Sorge absolut verstehen. Und habe dann eben so argumentiert, dass das ja ein Hinweis darauf ist, dass man ja diese Veränderung, KI-Einführung, sehr ernst nehmen sollte. Mhm. Und den Menschen, also das Managen der Veränderung und mit Fokus Mensch wirklich auch Experten überlassen sollte und nicht dem Projektmanager. Mhm. Das hat ihn dann schon überzeugt, nachdem ich gezeigt habe, aus was eigentlich Change Management alles so besteht. Ja, dass das eben kein Hokuspokus ist, sondern das sind Best Practice Maßnahmen, die sich in den letzten 80 Jahren sehr, sehr gut etabliert haben. Ja, und die einfach zeigen, dass mit einer Handvoll Maßnahmen man Ängste nimmt und Mitarbeiter einfach richtig involviert und mitnimmt. Mhm.
Du hast schon angesprochen, die Mitarbeiter, die seit über 20, 30 Jahren Unternehmer sind, sind sehr, sehr wichtig, sind auch Schlüsselpersonen im Change-Management-Prozess. Aber wie machst du sie wirklich dann zu Verbündeten? Hat das wirklich jetzt auch wieder viel mit Kommunikation zu tun? Oder welche Tools setzt du da ein, um die wirklich da ins Boot reinzuziehen?
Ja. Also das einfachste Tool, was ihr von uns kennt, ist das persönliche Gespräch.
Okay.
Ja? Okay. Wenn ich mit Mitarbeitern nicht spreche, und dann kann ich auch kein Vertrauen aufbauen. Ja. Wenn ich kein Vertrauen habe zu den Mitarbeitern, zu den betroffenen Personen, wenn die mir nicht vertrauen, dann sind die verwirrt, dann haben die Vorbehalte der Veränderung gegenüber. Ja, und das ist ja schon mal oft ein Fehler. Das heißt, es wird ausschließlich per E-Mail kommuniziert. Das persönliche Gespräch, das wichtigste Instrument, ja, das vernachlässigen viele. Und natürlich kann ich jetzt in einem Unternehmen mit 10.000 Mann keine Einzelgespräche führen mit 10.000 Menschen. Das geht einfach nicht, ja. Deswegen ist das Stakeholder-Management wichtig. Das heißt, ich habe einfach mal die betroffenen Menschen eingruppiert, in Gruppen, und diese Gruppen, es gibt bestimmte Gruppen, die muss ich einfach wirklich, da muss ich persönlich hin. Da muss ich Gesicht zeigen, als Sponsor, als Change Manager weniger, aber als Projektmanager, als Mitglied des Lenkungskreises, und muss oftmals das persönliche Gespräch suchen. Ja.
Du hast vorhin schon in deinem Beispiel ein sehr wichtiges Thema angesprochen, die künstliche Intelligenz. Früher hieß ja Change, wir führen ein neues System ein. Heute heißt Change, unsere Prozesse ändern sich jede Woche, weil die KI dazugekommen ist. Was passiert denn mit dem Change Management, wenn sich Prozesse wöchentlich verändern, auch durch KI speziell hervorgerufen? Funktioniert überhaupt das klassische Vorgehen noch, wie man es ursprünglich gelernt hat, wie Change Management Prozesse umgesetzt werden müssen? Muss man sich da nicht komplett auf neue Systeme einstellen?
Das ist tatsächlich ein ganz schwieriger Fall. Ja. Ich denke, bei mir läuten die Alarmglocken, wenn eine Organisation permanent in einem Wandel sich befindet. Mhm. Das überfrachtet die Organisation, und das kann tatsächlich dazu führen, dass die Menschen einfach müde werden und gewisse Vorhaben einfach nicht mehr mit der Motivation unterstützen, mit der sich die Geschäftsführung und der Sponsor das einfach wünscht. Mhm. Das ist also hochgefährlich. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man Change-Vorhaben bündelt, wo immer es geht, Projekte daraus macht, aber immer im Hinterkopf behält, gerade strategisch wichtige Projekte, wann starte ich die? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Ja, und das ist oftmals unabgestimmt. Woher kommt das? Naja, ich kenne in den meisten Unternehmen kenne ich so etwas wie ein Change Advisory Board. Also nicht, das heißt ein Board an Mitarbeitern, welches über Projekte entscheidet. Wann wird welches Projekt gestartet und durchgeführt? Mhm. Ja, das gibt es in sehr vielen Unternehmen nicht. Und das hat dann zur Folge, dass wir dann eben 20 Projektmanager haben im Unternehmen, die gleichzeitig irgendwelche Projektvorhaben starten und eine Organisation komplett überfrachten. Mhm. Ja? Mit dem Resultat einer sehr schlechten Prozessqualität am Ende, ja, mit dem Resultat, dass die Akzeptanz gegen Null tendiert und so weiter und mit allen negativen Folgen, die man so kennt.
Mhm. Matthias Horx, der war auch Gast bei uns im Podcast, Zukunftsforscher, hatte einen Satz geprägt, wenn Roboter bessere Roboter werden, müssen Menschen humaner werden. Was bleibt denn nach dieser Logik für die Menschen über? Ist es Beziehung, Verantwortung, Mut oder geben wir auch das nach und nach an die Maschinen ab? Gerade bei Menschen, die mit KI zu tun haben, die haben ja generell Angst, auch den Job zu verlieren, Verantwortung zu verlieren, Kompetenzen abzugeben. Das ist ein Riesenthema, finde ich, im Change-Management-Prozess in Unternehmern. Wie siehst du denn das? Wie kann man darauf reagieren in dem ganzen Prozess?
Also bei der KI-Einführung, das ist tatsächlich eine sehr spannende Sache, weil es quasi jetzt jedes Unternehmen irgendwo beschäftigt. Und viele sind noch wirklich sehr zurückhaltend, aus guten Gründen, wie ich gerade zuvor erwähnt habe. Und die Mitarbeiter fragen sich einfach, soll ich ersetzt werden oder soll ich unterstützt werden durch die KI? Mhm. Und wenn ich Geschäftsführer frage, was beabsichtigen Sie mit der KI-Einführung? Und ich hatte letztens ein Gespräch, da waren drei Geschäftsführer. Ich habe alle drei gefragt und habe drei verschiedene Antworten erhalten. Das heißt, die Geschäftsführung, die oberste Geschäftsführung ist sich oftmals selber gar nicht bewusst, was wollen wir denn bezwecken? Und das ist natürlich hochgefährlich. Also im Unternehmen KI einzuführen und zu sagen, wir schauen mal, das ist hochgefährlich, das empfehle ich nicht. Es braucht also schon eine klare Vision. Was wollen wir als Geschäftsführer bezwecken mit der Einführung von KI? Mhm. Und in den wenigsten Fällen, also ich kann mich jetzt an kein Gespräch erinnern, wo ein Geschäftsführer mir in den letzten 12 Monaten sagte, wir wollen Arbeitsplätze abbauen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, da müssen wir vielleicht noch ein neues Release abwarten. Ja, also wir haben ja noch diese Sachen mit Halluzinationen und so weiter. Und KI hilft uns zwar wunderbar schon in vielen Bereichen und wir schreiben alle ganz tolle E-Mails, aber ich glaube nicht, dass es ausreicht, Arbeitsplätze zu ersetzen durch KI.
Aber es gibt ja, bei den Medien ist ja generell, man liest ja sehr, sehr viel. Ja. Meta baut ab, Google baut ab, alle großen Konzerne bauen Mitarbeiter ab und sind ja alle sehr verunsichert, definitiv. Ne?
Ja, wenn wir jetzt über Produktionsunternehmen sehen, sieht es etwas anders aus. Mhm. Da ist man noch nicht so weit mit Arbeitsplatzabbau. Und wie gesagt, also die meisten haben der Fokus der meisten Geschäftsführer ist gar nicht der Arbeitsplatzabbau. Der Fokus ist eben, wir wollen eine Produktivitätssteigerung, wir wollen eine Qualitätsverbesserung, wir wollen vielleicht ein Vier-Augen-Prinzip bei Prozessen, die sehr fehleranfällig sind. Mhm. Ja? Und das sind so die Top-Gründe. Ja? Und vielleicht hören wir dann auch irgendwann mal mittelfristig vielleicht Arbeitsplatzabbau. Aber ich glaube, diese Transparenz ist extrem wichtig, dass diese klar und ehrlich und authentisch kommuniziert wird an die Mitarbeiter. Weil die Mitarbeiter sind ja keine Kleinkinder. Wir reden hier von erwachsenen Menschen, die Top-Experten sind. Die sind nicht doof. Wenn wir das nicht kommunizieren, und das passiert in den meisten Fällen eben nicht, dann laufen wir Gefahr, dass Geschichten entstehen im Flur, in der Kaffeeküche. Mhm. Und dann denken die Menschen nach. Und dann suchen sie sich eher Unternehmen, ja, die eben diese digitale Transformation nicht mitgehen möchten, ja, oder wo es eben schwieriger wird, diese Transformation oder Prozesse zu digitalisieren, ja. Und das ist hochgefährlich, weil dann die Unternehmen Gefahr laufen, dass sie Mitarbeiter verlieren. Und nur weil sie einfach ihr Projektvorhaben gar nicht kommuniziert haben. Das heißt, die Entwicklung der Vision mit der Geschäftsführung ist essentiell. Ja, und eine authentische und transparente Kommunikation bezüglich der Ziele einer KI-Einführung ist enorm wichtig.
Ich habe auch gemerkt, jedes Unternehmen hat irgendwelche KI-Piloten. vielleicht sogar schon seit 12 Monaten, mhm. aber der Pilot kommt nicht aus der Garage. Das ist ja oft das Problem, dass der Prozess im Hintergrund nicht stimmt. Ne? Das ist so ein Riesenthema. Du hast auch vorher schon angeschnitten, diese Müdigkeit, diese Change Fatigue, mhm. Fatigue, wie man es ausspricht, mhm. egal. Wenn zu viele Projekte parallel passieren oder wenn viele Projektmanager parallel viele Projekte eintüten, woran erkenne ich denn als Führungskraft diese Change-Müdigkeit in meinem Team, abseits des Augenrollens? Wann gibt es die ersten Warnsignale?
Wenn man ein gutes Change-Management-Konzept hat, dann gibt es diese Warnsignale. Mhm. Es gibt Indikatoren. Beispielsweise erhebe ich einige Kennziffern, die mir darüber Auskunft geben, wie informiert Menschen sich aktuell fühlen über das Projektvorhaben, wie emotional investiert sie in das Projekt sind, wie sich ihre Stimmung quasi zum Projekt verändert hat, mhm. ja, vom Positiven ins Negative und so weiter. Und wenn ich diese Kennzahlen im Rahmen eines Projektes immer wieder erhebe und mhm. wenn ich sie anonym erhebe, dann habe ich auch wirklich verlässliche Werte, dann habe ich diese Warnsignale auf dem Tisch in Real Life, ja, mhm. zur Mittagspause. Mhm. Und wenn ich eben ohne Change Management solche Projekte fahre, dann ist es nicht unmöglich, aber es ist schwierig, mhm. sage ich mal, ja. Dann muss man eben Projektmitglieder, wie ein Projektmanager oder ein Changemanager, wenn es einen gibt, einfach befragen, wie nimmt ihr die Stimmung aktuell wahr im Unternehmen?
Gibt es irgendwelche Mitarbeiter oder Abteilungen, die speziell gefährdet sind, dieser Change-Müdigkeit? Sind es eher das zweite Management-Ebene oder dritte Management-Ebene? Wie siehst du das?
Aus meiner Sicht nicht. Vielleicht, es gibt ja, wir kennen ja alle diese Mitarbeiter in Unternehmen, diese Top-Experten, die seit 20 Jahren da sind und die einfach alles wissen, die jeden im Unternehmen kennen und die alle Prozesse in- und auswendig kennen und die sind natürlich extrem involviert in Projekte. Ja? Und je mehr Projekte es gibt, desto mehr sind sie involviert. Und wenn diese Müdigkeit aufkommt, dann eben bei dieser Gruppe, also quasi bei der wertvollsten Mitarbeitergruppe.
Okay.
Ja, okay. Auch nicht optimal.
Und wie schafft man da sozusagen Pausen zu erzeugen? Wie geht ihr damit um?
Naja, man muss eben schauen, ist die Parallelität von Projekten einfach notwendig? Mhm. Ja? Mhm. Viele Projekte müssen nicht gleichzeitig laufen. Mhm. Und strategisch wichtige Projekte für das Unternehmen würde man dadurch logischerweise immer priorisieren. Mhm. Und im Optimalfall laufen dann eben nebenbei keine Projekte, in denen meine Top-Ressourcen mhm. involviert sind. Mhm. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wie man das lösen könnte. Mhm.
Jetzt ist es ja auch so, dass ja bei vielen Change-Management-Projekten ja viele Generationen mitarbeiten. Ja, teilweise 5 Generationen mit oft unterschiedlichen Erwartungen an Arbeit, Führung, Verantwortung. Und dann wundern wir uns, dass dieselbe Change-Botschaft bei manchen zündet, bei manchen nicht. Wie stark prägen eigentlich diese Generationserfahrungen tatsächlich das Verhalten in Veränderungsprojekten, im Projektmanagement? Mhm. Mhm. Weil es sind 5 Generationen schon sehr viel, was Unternehmen sind. Und viele, gerade der Mittelstand hatte oft 5 Generationen im Unternehmen.
Ja, das ist eine gute Frage. Gerade wenn wir jetzt an die neue Generation, an die jetzige, an die heranwachsende Generation schauen, fällt mir das Buch ein, The Anxious Generation von mhm. Jonathan Haidt. Und der hat, finde ich, in seinem Buch sehr gut dargestellt und untersucht, dass seit den frühen 2010er Jahren, also quasi seit der Einführung von Smartphones und Social Media, mhm. Gerade die junge und heranwachsende Generation einen massiven Anstieg erleidet von psychischen Problemen. Also Ängste, Depressionen, Einsamkeit, Selbstverletzung, all solche Dinge. Ja, er begründet das damit, dass sich die Kindheit quasi gewandelt hat von einer, play-based Childhood, wo die Kinder eben gespielt haben, mhm. zu einer phone-based Childhood, mhm. ja. Und dieser Umbau dieser Kindheit führt eben einfach dazu, dass der jungen neuen Generation wichtige Erfahrungen fehlen, ja, in Sachen Resilienz, emotionale Stabilität, Selbstbewusstsein. Mhm. Und es gibt dann andere Fachleute, die diese Theorie etwas weiter spinnen, auch wenn sie manchmal umstritten ist, aber die wird dann oft gerne weiter gespinnt und gesponnen und dann wird gesagt, naja, es ist wohl sehr wahrscheinlich damit zu rechnen, dass diese junge Generation vermutlich mehr Change Management benötigt bei Veränderungsvorhaben als wir vielleicht in unserem Alter.
Ja, es hat ja auch damit zu tun, du hast es schon angeschnitten, sie sind sehr behütet aufgewachsen, ohne Verantwortung. Und das Problem ist ja, das ist ja auch ein Riesenproblem, dass sie nicht ins Doing kommen wollen, sondern sagen, okay, ich mache meinen Job irgendwie und dann gehe ich nach Hause und das war's.
Genau, genau. Also sie, also in der realen Welt sehr behütet, in der virtuellen Welt ungeschützt quasi. Genau. Und das führt dazu, er sagt, das führt einfach dazu, dass diese Leute doch viel mehr in der Komfortzone verharren als wir. Ja, also die Risikobereitschaft ist weitaus geringer und die Wahrscheinlichkeit, Ängste zu entwickeln, ist viel, viel höher.
Aber ich kenne schon auch Gen Z-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit 25 teilweise mehr Verantwortung übernehmen als manche Boomer mit 30 Berufsjahren Erfahrung. Also auch das Gegenteil, wäre es nicht so einfach zu sagen, okay, wir packen alles in Klischees und das war's. Aber es gibt schon auch sozusagen die Generation Z, die anpackt.
Absolut. Also Ausnahmen gibt es immer wieder. Ich habe heute Morgen am Flughafen einen solchen Herrn kennengelernt, ich war beim Boarding in Gruppe 3 und der hat dann wirklich sehr ambitioniert und motiviert festgestellt, dass mein Koffer zu groß ist und ich noch 60 Euro draufzahlen muss. Ja, also der war da wirklich sehr ambitioniert, obwohl der Flieger nicht mal zur Hälfte ausgebucht war. Also es hätte locker Platz noch gehabt in der Kabine für meinen Koffer. Musste ich aber dann abgeben.
Okay, ja. Na gut. Aber wenn diese 5 Generationen in einem Veränderungsprojekt zusammenarbeiten, an welchen 3 Punkten knallt es da wirklich im Alltag am häufigsten? Ist das eher im Entscheidungsrhythmus oder in der Feedback-Maschinerie? Wo siehst du eigentlich die Themen, wo es dann wirklich, wirklich knallt und sagt, okay, da haben wir jetzt wirklich ein Problem?
Ich habe jetzt natürlich keine Datenerhebung gemacht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es Studien dazu gibt. Ich denke, dass die ältere Generation, vielleicht in unserem Alter, doch etwas mutiger ist und somit eher etwas mehr Präsenz im aktiven Widerstand zeigt, während die neue Generation eher vielleicht etwas stiller ist, und eher im passiven, unsichtbaren Widerstand aktiv ist.
Kommen wir zu Widerstand. Warum ist Widerstand für dich nicht Störfeuer, sondern das ehrlichste Signal, das ein Unternehmer wirklich senden kann?
Naja, also Widerstand ist ganz normal. Das ist eine ganz wichtige Message. Ich erinnere mich an Gespräche mit Geschäftsführern, mit Sponsoren, die gesagt haben, bei uns gibt es keinen Widerstand. Alle sind total veränderungshungrig und wollen die KI nutzen im Unternehmen. Und das glaube ich auch, dass das viele Mitarbeiter sind. Und die sind extrem wichtig, weil das sind meine Influencer im Rahmen eines Projektes. Aber die eben nicht sichtbar Juhu und Hurra schreien, da bin ich natürlich immer skeptisch. Und denen unterstelle ich erstmal einen unsichtbaren Widerstand, den ich versuche, mit Mitteln des Change Management sichtbar zu machen, damit ich ihn managen kann. Wie mache ich das? Naja, ich habe vorhin schon ein Instrument angesprochen, das persönliche Gespräch. Im kleinen Projekt geht das sehr gut. Ja, im großen Projekt mache ich das durch Umfragen beispielsweise. Aber durch Stakeholder-Management, durch das Arbeiten mit unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen, es gibt so 4 Stakeholder-Gruppen, die man so kennt. Und ich glaube, so die 2 wichtigsten sind eine enge Führung, ein enges Begleiten der Menschen. Das sind die, wo ich schon weiß, die sind auf jeden Fall nicht positiv eingestellt. Und dann sind da Personen in der Regel mit dabei, die dem Projekt gefährlich werden könnten, ich aber diese Person noch nicht einschätzen kann. Ja. Und dann gibt es viele Instrumente, außer dem persönlichen Gespräch, wie ich diese Person auf meine Seite ziehe und sie somit quasi aus der Gruppe der engen Begleitung rausziehe in beispielsweise keep informed, ich muss sie nur informiert halten oder ich muss sie nur zufriedenstellen.
Aber gibt es irgendwie Frühindikatoren, die du besonders ernst nimmst im Widerstand? Sind es vielleicht die Krankstände oder Fluktuationen oder vielleicht nur stilles Schweigen in den Meetings? Wie schaust du da als erstes hin?
Genau, also dieses Es gibt sehr, sehr viele Indikatoren, ja, wie sich Widerstand bemerkbar macht. Also ich glaube, wir kennen alle den aktiven Widerstand, aber das ist, der kommt ja eher selten vor. Also dieser passive, unsichtbare Widerstand, also Dinge bagatellisieren, ins Lächerliche ziehen, ja, eine Klickenbildung, oder wo ich als Beobachter ganz genau weiß, dass einige Personen im Raum Experten sind in einem gewissen Prozess, aber dann in einem Design-Workshop doch sehr still sind, dann ist das schon ein Hinweis. Ja, mhm. Also Beobachtung, ja. Also ich beobachte sehr viel und kann dann eben diese Personen, die im Projekt gefährlich werden könnten, aufgrund ihres Verhaltens, die identifiziere ich durch Beobachtung, mhm, durch Umfragen, durch anonyme Umfragen, ja. Genau, das sind Methoden.
Also manche Widerstände sind ja auch sehr menschlich, die sagen einfach, ich will nicht.
Genau.
Mich interessiert es nicht. Ne? Aber wie unterscheidest du legitimen inhaltlichen Widerstand von purer Bequemlichkeit? Das ist ja auch etwas, was man rausfiltern muss, weil manche sagen einfach drauf, I don't care. Was soll das Ganze? Das ist ja auch wichtig, die Leute zu identifizieren, ja, oder?
Also wenn die Personen das so sagen, dann, ja, habe ich Glück, weil dann weiß ich, was ich zu tun habe. In der Regel sagen sie es nicht. Okay. Und das sind, wer ist das? Man kann diese Gruppen wirklich ganz genau einordnen.
Okay.
Das sind die Personen, die 20 Jahre plus im Unternehmen sind,
okay,
die wirklich Experte sind in einem Prozess und plötzlich soll dieser Prozess oder dieses Prozessfeld einfach irgendwie verändert werden durch ein neues Tool, durch eine KI-Einführung, durch die Digitalisierung eines Prozesses, eines Teilprozesses. Und wenn ich weiß, dass diese Person stark betroffen ist, diese Person aber aufgrund ihres Wissens auch gefährlich sein könnte, ja, indem diese Person beispielsweise einfach mir vielleicht nicht die neueste Dokumentation gibt, die Prozessdokumentation, oder krank wird vor wichtigen Terminen,
okay,
oder vielleicht nicht mit der Motivation testet, ja, wie man es erwartet, dann ist das ein Hinweis, ein ganz klarer Hinweis, ja. Aber diese Personen, die setzt man sich auf eine Liste, und die sind Teil dieser Gruppe, enge Projektbegleitung, ja, weil sie haben einen hohen Impact auf das Projekt, ja, und wenn sie dann noch vielleicht Manager sind aus dem mittleren Management, dann haben sie auch noch einen großen Einfluss auf andere Mitarbeiter, dann sind sie besonders gefährlich. Und wenn sie dann Tendenzen zeigen, Informationen zu verheimlichen oder vielleicht doch nicht die neueste Dokumentation rauszugeben, oder vielleicht sogar auch bewusst Falschinformationen streuen, dann ist das ein Alarmsignal, ja. Mhm. Und ich sehe das auch nur, und das ist ganz wichtig, wenn ich eine Person habe, die sich diesem Thema auch annimmt.
Mhm.
Ich kann nicht erwarten, dass das der Projektmanager nebenher wahrnimmt. Ja, der hat andere Sachen zu tun.
Mhm.
Ja, das heißt, ich brauche schon bei strategisch wichtigen Projekten brauche ich schon einen externen. Es kann aber auch ein interner Change Manager sein. Eine Persönlichkeit, die genau auf solche Dinge achtet. Ja, und dann quasi diesen unsichtbaren passiven Widerstand auch wirklich managt und diese Menschen quasi zu sich holt und versucht, auf die positive Seite zu ziehen. Ja?
Mhm.
Und im schlimmsten Falle gibt es auch Konsequenzen, die auch vielleicht nicht so schön sind.
Mhm. In diesen Prozessen kann ja auch sein, dass viele Unternehmer oder Unternehmerinnen hergehen und auf YouTube gehen und sich das Thema Change Management Prozess dort anschauen. Du sprichst ja wirklich aus 15 Jahren Praxis, hast ja wirklich zigtausende Projekte und Anführungszeichen positiv begleitet. Auf YouTube, nach meiner Meinung nach, gibt es ja heute mehr Change-Coaches als Change-Projekte, im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder mit Headset, Ringlicht und 3 Wochen Beratungserfahrung und er erklärt die Welt, wie es einer für sich funktionieren soll. Was stört denn dich da aktuell an der öffentlichen Change-Debatte am meisten? Gerade sozusagen, was tut dir da physisch weh, wenn du das siehst?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Es hat aber auch was Positives. Vielleicht fange ich damit an.
Okay.
Also ich bin ja sehr froh, wenn Entscheider überhaupt sich mit Change Management beschäftigen. Weil das Thema einfach, die Notwendigkeit ist da.
Mhm.
Das Thema wird immer wichtiger. Und dank YouTube, Social Media und ganz vielen KIs, die wir heute im Alltag nutzen, sehe ich eben, dass Change Management, wenn auch manchmal nicht perfekt und nicht gut, aber irgendwo doch angewendet wird, ja.
Mhm.
Und ich sage immer so, lieber ein wenig Change Management und lieber halbsichtig als gar nicht. Also das ist schon mal der positive Aspekt. Aber der Unterschied zu allen Influencern und zu allen Besitzern von YouTube-Kanälen ist wohl der, und der Unterschied zur Praxis ist eben der, dass das wirklich an der Oberfläche gekratzt ist, ja. Und ich merke dann immer, wenn ich mir solche Videos mal anschaue, und das tue ich tatsächlich, dann sehe ich immer wieder, naja, der hat das vorher bei ChatGPT eingegeben und ChatGPT hat was ausgespuckt und der liest das jetzt einfach nur vor. Ich meine, ich kann jetzt auch 100 Instrumente aufzählen, was ich aber damit nicht zeige, ist einfach die Projekterfahrung, die dahinter steckt. Und auch die Erfahrung, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Und das lerne ich einfach nicht durch ein YouTube-Video. Mhm. Und auch nicht, wenn ich ein Buch lese, auch nicht, wenn ich viele Bücher lese. Das lerne ich tatsächlich durch meinen Einsatz in der Praxis, ja. Mhm. Durch die Begleitung von Projekten.
Wir beim 1.2.3.C digitalen Reifegradmodell, haben wir vier pragmatische Bereiche im Fokus: Strategie, Prozesse, Systeme und Ressourcen. Mhm. Was glaubst du, welcher Bereich wird im Mittelstand am häufigsten unterschätzt im Change-Management-Prozess? Ist es die Strategie? Sind es vielleicht wirklich die Ressourcen, über die wir sehr viel gesprochen haben? Sind es die ganzen Prozesse oder sind es auch die Systeme, die im Hintergrund sind, die ich auch brauche, meistens, wenn ich Change Management mache?
Ich denke aus meiner Sicht zwei Bereiche, Strategie und Ressourcen. Mhm. Ja. Strategie, also wenn wir über Change Management sprechen, was Strategie sicherlich betrifft, ist die Art, wie ich Change Management anwende, also welche Change Management Strategie ich fahre. Mhm. Auch da gibt es unterschiedliche Konzepte. Das hängt zum Beispiel beeinflusst die Dringlichkeit des Changes, der Veränderung, die Change Management Strategie. Es gibt ja durchaus Veränderungsvorhaben, die sind notwendig, weil der Gesetzgeber eben diese Veränderung vorgibt. Ja, mhm. Dann sprechen wir von einer ganz anderen Change Management Strategie, als wenn wir KI einführen wollen, und zwar freiwillig. Mhm. Ja, das heißt, die Strategie, wie wir kommunizieren, wie wir Mitarbeiter mobilisieren und motivieren, ist dann eine ganz andere. Mhm. Und Strategie beginnt ja, wie ich zu Beginn sagte, am Anfang. Das heißt, wenn ich die Idee des Veränderungsvorhabens im Kopf habe, dann muss ich darüber nachdenken, wie platziere ich das Ganze im Unternehmen. Ja, mhm. Weil, sind wir mal ehrlich, die technische Umsetzung, das ist, ich weiß nicht immer trivial, aber meistens. Mhm. Ja, aber viel komplexer als ein technisches System ist eben einfach der Mensch. Wir machen ja letzten Endes Projekte erfolgreich oder eben nicht erfolgreich. Deswegen würde ich sagen, Strategie ist sicherlich so ein Cornerstone. Und der zweite Punkt, die Ressourcen, würde ich sagen, weil das eben die Menschen betrifft, mhm. mit all ihren Ausprägungen, ja. Und ich sagte schon von den, ich unterteile Menschen aus Change Management Sicht immer sehr gerne in diese vier Gruppen. Man muss einfach mal Stakeholder Management googeln und dann auf die Bildersuche gehen, dann sieht man schon diese vier Bereiche, diese vier Quadranten. Und der Mensch ist dann sozusagen die zweite Säule.
Mhm. Gut, das sehen wir auch bei den ganzen Reifegrad-Digitalisierungsprozessen, dass die Ressourcen das riesen Thema sind und die Strategie, das ist sehr ähnlich. Ja. Ja. Es kommt auch meistens heraus bei den Reifegrad-Ergebnissen, dass bei den Antworten zwischen Management und der Company die größten Abweichungen bei der Strategie und den Ressourcen sind. Systeme funktionieren meistens, Prozesse funktionieren auch so gut. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall mit einem Unternehmen, wo die Prozesse im Unternehmen von der Company besser bewertet worden sind als vom Management. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter haben sich das so gerichtet, wie es funktioniert, und das Management hat nichts mitbekommen. Auch okay, ja, was ja lustig war. Aber im Großen und Ganzen sind es dann wirklich immer die Ressourcen und die Strategie. Genau. An dem hängt es definitiv. Ne? Wir kommen jetzt wirklich zum Schluss. Wir kommen zu den 1-2-3-C-Fragen. Das Spiel ist ganz einfach. Bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Mhm. Erste Frage: Wenn du auf die nächsten Jahre blickst, was ist das eine Ziel, das du als Change Manager unbedingt noch erreichen willst, beruflich oder als Beitrag zur Branche? Das eine Ziel.
Ja. Naja, KI treibt uns alle um, mhm. und alle strugglen so ein bisschen mit der Einführung von KI im Unternehmen. Ich habe meine Change Management Methodik so weit angepasst, dass sie auch quasi diese KI-Einführung abdeckt. Aber ich wünsche mir da jetzt noch mehr Erfahrungen sammeln zu können, um sie zu schleifen und zu perfektionieren. Und ich denke, ich bin da auf einem guten Wege. Und ich glaube, wenn ich es schaffe, Unternehmen zu helfen, das ohne große Widerstände und Mitarbeiterverluste und ohne Ängste im Unternehmen zu platzieren und somit diese PS wirklich auf die Straße zu bringen, dann bin ich ganz glücklich.
Ah, du hast ja ein Tool dazu programmiert, oder?
Genau, also ich habe ein Tool dazu programmiert, das ist richtig. Genau, das hilft mir einfach, das hilft erstmal dem Kunden zu zeigen, was steckt denn hinter Change Management. Das heißt, ich plane die Aufwände zusammen mit den Kunden sehr transparent. Und die Maßnahmen, die leiten sich von den diversen Projektvorhaben ab, zum Beispiel KI-Einführung, zum Beispiel Reorganisation, zum Beispiel IT-Service-Management-Einführung, zum Beispiel ERP-Einführung und so weiter. Das sind ja unterschiedliche Maßnahmen, unterschiedliche Fokuspunkte. Und das Tool hilft mir, transparent mit den Kunden die Aufwände zu planen. Und der Kunde kann dann letzten Endes auch wirklich sagen, das möchte ich nicht, das machen wir selber, das machst du und so weiter. Und das ist ganz gut. Also das heißt, ich bin da auf einem guten Wege und habe quasi ein wissenschaftliches Change Management Framework, was LeverX schon hatte, ein eigenes, weiterentwickelnd, um die Einführung der KI im Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
Sehr, sehr spannend. Kommen wir zur zweiten Frage. Veränderung ist ja dein Geschäft. Was sind denn die zwei Momente, in denen Veränderung selbst für dich mit all deiner Erfahrung noch richtig anspruchsvoll wird?
Also, ich erinnere mich an eine Geschichte, an ein Projekt in der Vergangenheit. Ich war Programmmanager, damals war ich noch kein Berater, ich war Programmmanager, zuständig fürs Projektmanagement und Change Management. Und die Schwierigkeit in diesem Projektvorhaben war, dass mir das Change Management Budget komplett gestrichen wurde, weil die Geschäftsleitung entschieden hat, das ist E-Mail-Kommunikation, das braucht keinen eigenen Budgetposten und wir bringen das einfach im Projektmanagement unter. Und wenn ich solche Widerstände und so ein Unverständnis stoße auf Seiten der Geschäftsführung, der Sponsoren, dann ist das sehr unangenehm. Und ich habe auch in dem damaligen Fall auch mich gegen das Projekt ausgesprochen und habe gesagt, ich kann das so nicht zum Erfolg führen. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist so der Worst Case. Also wenn der Entscheider, die Entscheiderin, die das Budget zu verantworten hat, entscheidet, Change Management streichen wir, dann war es das. Aber dann muss ich auch sagen, dann gehe ich auch gerne, weil ich einfach nicht für den Projekt Erfolg garantieren kann und möchte.
Dritte Frage, wenn du drei Erkenntnisse aus 15 Jahren Praxis in ein Paket für den deutschen und österreichischen Mittelstand schicken könntest, was käme dann in dieses Paket?
Ein Paket für den Mittelstand. Ja, ich denke da vielleicht an drei große Erfolgsfaktoren, die unbedingt Bestandteil eines jeden Projektvorhabens sein sollten. Mhm. Und lösen wir uns einfach mal von diesem Change Management. Das ist zum einen eine klare Vision und Mission zu haben, diese authentisch, glaubhaft, transparent zu transportieren. Zweitens, Mitarbeiter wirklich mitzunehmen und nicht einfach so eine Pseudo-Involvierung, weil was wollen wir letzten Endes? Wir wollen ja nicht Mitarbeiter einfach nur mitnehmen. Nein, wir wollen ja einen Input von den Mitarbeitern, von unseren besten Mitarbeitern haben, weil die sollen ja letzten Endes die zukünftigen Prozesse designen und formen. Ja, und wenn ich einfach nur so ein Pseudo-Involvement habe, dann weiß man schon, kann auch keine gute Prozessqualität am Ende dabei rauskommen. Ja. Und das dritte, der dritte Punkt ist sicherlich aktives Sponsorship-Management, weil das aus meiner Sicht der größte Erfolgsfaktor ist in einem Projekt.
Danke für die Antworten der drei Fragen. Heute ausnahmsweise haben wir eine Bonusfrage.
Oh, okay.
Nämlich Kupferstich meets Change Management. Wir kommen noch einmal zurück zu deinen Kupferstichen. Jede Linie sitzt, jede Vorbereitung zählt und das Ergebnis überdauert Jahrhunderte. Was können denn eigentlich Führungskräfte und Change Manager heute von einem Kupfersticher des 16. Jahrhunderts lernen?
Ja, was können Führungskräfte lernen? Also tatsächlich können sie zum Kupferstich aufschauen, weil So ein Kupferstich, der hat schon, ich habe Kupferstiche zu Hause, die sind 400 Jahre alt. So lange wird ihr Veränderungsvorhaben wahrscheinlich im Unternehmen nicht bestehen bleiben. Aber das saß jemand dran und hat sich wirklich intensiv Gedanken gemacht und sehr viel Gehirnschmalz in die Planung dieses Kupferstichs reingesteckt. Ja, und wir finden es heute noch so schön, dass wir es heute nicht wegwerfen, sondern immer noch behalten. Ja, und das können vielleicht Führungskräfte bei ihrem nächsten Projektvorhaben auch mal überdenken und vielleicht versuchen zu realisieren. Vielleicht nicht mit dem Ziel der 400 Jahre, aber wir möchten ein Projekt realisieren, was Freude verursacht bei den Menschen, wo die Menschen sich dann erfreuen und nutzen wollen, anschauen wollen und behalten wollen. Ja. So vielleicht das.
Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs Anreisen. Ich weiß, du bist heute sehr früh aufgestanden und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr über Thomas Burtze erfahren wollt, vernetzt euch doch mit ihm auf LinkedIn oder schaut einfach bei LeverX vorbei, dem SAP Gold Partner, für den Thomas Burtze arbeitet. Alle Links dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen und inspiriert hat, dann abonniert uns jetzt auf Spotify, Apple Podcast und auf YouTube, damit ihr auch keine weitere Folge mehr verpasst. Und wenn ihr selbst wissen wollt, wo ihr im digitalen Wandel steht, macht unseren kostenlosen Check unter www.digitalerreifegrad.com und ihr wisst dann, wie digital befähigt ihr wirklich seid. Bis zum nächsten Mal, bleibt mutig, bleibt neugierig, digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.